ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 17. Dezember. Wir zeichnen die Folge um 12 Uhr auf.
Und wir, das sind heute Carsten Schmiester aus Hamburg und Kai Küstner aus Dakar.
Auch wenn dieser Podcast ja seit mittlerweile knapp 3 Jahren schon den russischen Angriffskrieg zentral im Blick hat, es geht immer wieder auch um andere Kriege, um andere Krisen und Konflikte in der Welt und es geht auch um Entwicklungen, die Hoffnung machen. Aktuell ist das der Sturz der Assad-Diktatur in Syrien. Wir haben seit der Flucht des Diktators nach Moskau in jeder Ausgabe darüber berichtet. Und heute mit dem Abstand einiger Tage und mit entsprechend geordneteren Gedanken soll es mal im Schwerpunkt darum gehen. Auch um das, was unsere Hörer dazu denken und schreiben. Zum Beispiel Olaf Kutschmann aus Bremen.
Der überraschende Rückzug von Assad hat mich sehr gefreut, schreibt Olaf Kutschmann. In den letzten Jahren hatte ich immer wieder die Gelegenheit, junge Menschen aus Syrien kennenzulernen, die eine Ausbildung in der Zahntechnik gemacht haben. Sie hatten nicht nur mit der neuen Sprache, der anderen Kultur, sondern auch mit ihren Sorgen um Angehörige und Freunde zu kämpfen. Ich hoffe sehr, dass ihre neue Freude nicht schnell wieder zerschlagen wird, weil neue Feinde der Freiheit das Land terrorisieren. Der Reflex einiger Politiker, die SyrerInnen aus Deutschland auszuweisen, ist geschmacklos. Die Lage im Land ist völlig unklar. Außerdem haben sich viele hier eine Existenz aufgebaut und zahlen Steuern hier.
Danke, lieber Olaf Kutschmann, für diese Mail. Und in dieser Mail ist ja von neuer Freude die Rede. Bei allen Sorgen und bei allen Bedenken. Und das finde ich persönlich erstmal einfach nur schön. Diese Freude war und sie ist vielerorts zu spüren, zu erleben, zu greifen. Zum Beispiel am Wochenende in Hamburg bei einer Feier junger Syrer auf einem Schiff im Hamburger Hafen. NDR Info war dabei.
Da gibt es eine sehr positive Energie im Land. Jetzt, die Leute haben jetzt Energie zu träumen. Die haben eine neue Perspektive zur Zukunft.
Ich wünsche mir so, dass alle Bestandteile des syrischen Volkes sich beteiligt. Das Land wieder zu bauen und eine demokratische Zukunft gemeinsam zu schaffen.
Sind das nun Träume, die am Ende dann vielleicht doch zu schön sind, um wahr zu werden? Oder gibt es tatsächlich eine reale Chance, nach Jahrzehnten des Terrors und der Unterdrückung ein neues, und zwar für alle Menschen dort lebenswertes Syrien aufzubauen? Was es auf jeden Fall nicht gibt, das ist die eine Antwort, die einfache Antwort. Und deshalb nehmen wir uns gleich mal Zeit, um mit der herausragenden Syrien-Kennerin Christine Hellberg Hintergründe und Aussichten gründlich zu besprechen. Erst aber mal zur aktuellen Lage und zu anderen wichtigen Dingen mit dir, Kai.
Ja, aber wir können ja noch ein Weilchen bei Syrien bleiben. Es ist ja so, dass jedes Wort, vor allem aber jede Tat der neuen Machthaber dort in Damaskus geradezu einer Röntgenuntersuchung unterzogen wird. Es wird genau geprüft auf Hinweise, wie glaubwürdig ist die vor Jahren öffentlich erklärte Abnabelung eigentlich von Al-Qaida. Da dürfte die Botschaft, dass die Kampftruppen der HTS, also dieser siegreichen Hayat Tahrir al-Sham Milizen, dass die nun aufgelöst und in der regulären Armee aufgehen sollen, vorsichtig positiv gewertet werden. Klar, der neue Machthaber, Milizenanführer Ahmed al-Sharra will die Sanktionen loswerden, auch die der Europäischen Union. Die EU dagegen will, dass Syrien gleich dreierlei los wird, nämlich den Extremismus, den Iran und Russland. Das hat die neue EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas diese Woche unmissverständlich klargestellt. Und sie hat auf Nachfrage beim EU-Außenministertreffen in Brüssel bestätigt, dass die Europäer durchaus eine Verknüpfung herstellen wollen zwischen einer möglichen Zusammenarbeit Europas mit der neuen Führung und deren Umgang mit Moskau.
This was discussed. Viele Außenminister haben die Erwartung geäußert, dass dies zur Bedingung für die neue Führung gemacht wird, dahingehend, dass sie den russischen Einfluss los wird.
Also get rid of the Russian influence there. Genau anschauen, wie es die neue Regierung mit Russland hält, wird sich übrigens ein deutscher Spitzendiplomat, Michael Ohnmacht heißt er, und von ihm lässt sich die EU federführend beim Kontakteknüpfen nach Damaskus helfen. Erste Gespräche dort haben offenbar bereits auch stattgefunden. Über den Marine- und den Luftwaffenstützpunkt, die Russland ja in Syrien innehat, berichteten wir schon ausgiebig. Aktueller Stand, aktuell, ich mach's mal ein bisschen kurz, Carsten. Es ist schon jede Menge Material ausgeflogen, in Sicherheit gebracht worden. Dabei zum Teil wohl auch nach Libyen, wo Moskau ja versucht, einen neuen Mittelmeerstützpunkt aufzubauen. Die Transportflugzeuge wurden beim Start zum Teil als Schutz von Kampfhubschraubern eskortiert. Aber völlig aufgegeben sind die Basen in Syrien damit noch nicht. Russland stand heute verhandelt mit den Machthabern, mit den Neuen dort über einen Verbleib weiterhin. Und auch das noch zu Syrien aktuell, bevor du das gleich noch vertiefst mit Christine Hellberg. Es hat sich der entmachtete Diktator Assad aus seinem russischen Exil erstmalig zu Wort gemeldet. Inhalt der Botschaft, er habe eigentlich im Land bleiben und kämpfen wollen, aber die Russen hätten so darauf gedrängt, ihn auszufliegen. Nicht ganz ironiefreier Nachsatz dazu von mir. Tja, dann konnte Herr Assad wohl nichts machen, wenn die Russen da so drauf gedrängt haben.
Tja, Kai, Nahost, also der Nahe Osten, Russland, die Ukraine, die sind ja alle miteinander auf besondere Weise verknüpft. So hat aktuell der ukrainische Präsident Zelensky angeboten, Syrien mit Getreidelieferungen zu helfen. Da stellt sich natürlich die Frage, welches Material, welche russischen Kampfjets aus Syrien wiederum demnächst gegen die Ukraine eingesetzt werden und so weiter und so weiter. Und damit sind wir ja schon wieder in Russland selbst.
Ja, wo am Dienstagmorgen jede Menge Eilmeldungen auf unseren Smartphones aufploppten, mit dem Inhalt, dass bei einer Explosion vor einem Wohnblock in Moskau ein hochrangiger russischer General und dessen Assistent getötet wurden durch einen Sprengsatz, der offenbar an einem Elektroroller verborgen war. Bei dem Opfer handelt es sich um Generalleutnant Igor Kirillov, Chef der russischen Schutztruppen für nukleare, biologische und chemische Waffen. Nur wenige glauben an einen Zufall, dass erst am Tag zuvor, nämlich Montag, Kiews Geheimdienst SBU schwere Vorwürfe gegen Kirillov erhoben hatte. Und zwar mit der Anschuldigung, für den Einsatz von chemischen Waffen in der Ukraine verantwortlich zu sein. Auch Großbritannien hatte Sanktionen gegen Kirillov und sein Team verhängt, kürzlich wegen möglicher Verwendung von tränengasähnlichen Substanzen und von Chlorpikrin, einem Lungenkampfstoff, der auch schon im Ersten Weltkrieg zum Einsatz kam. Vorwürfe, die wir nicht unabhängig überprüfen können. Jedenfalls, Carsten, verlautete recht schnell aus ukrainischen Geheimdienstkreisen, dass die Ukraine für den Anschlag verantwortlich sei. Kiew übernahm also die Verantwortung. Mit solchen gezielten Tötungen, und es wäre nicht die erste dieser Art in Russland, will die Ukraine natürlich das Signal aussenden, seht, wie lang unser Arm reicht. Moskau streitet diese ukrainische Version auch nicht ab. Im Gegenteil, es schwor umgehend Rache. Der ehemalige Präsident Dmitri Medvedev etwa drohte, dass die militärische und politische Führung der Ukraine nun mit Vergeltung zu rechnen habe. Ermittler stuften den Anschlag als Terrorakt ein. Welche Folgen das nun alles hat, werden wir weiter im Auge behalten. Was die aktuelle Lage ansonsten angeht, in der Ukraine selbst, so gibt sich Russlands Präsident Putin siegesgewiss. Er verwies auf die jüngsten russischen Geländegewinne und erklärte dies auch damit, dass sich jede Menge Freiwillige für die Armee meldeten. Er nannte die Zahl 430.000 in diesem gegenüber 300.000 im Jahr zuvor. Ob das so stimmt, wissen wir aktuell nicht. Aber wenn man das mal gegenrechnet, gegen die vermuteten russischen Verluste derzeit, dann würde das gerade ausreichen, um die aktuelle Größe der Armee aufrechtzuerhalten. Klar ist, dass die russische Armee gerade in der Ostukraine vorrückt, was aber eben mit hohen Opferzahlen verbunden ist. Die ukrainische Seite berichtet über den Versuch eines groß angelegten russischen Vorstoßes in Bataillonsstärke bei Siversk, das liegt nördlich von Bachmut in Donetsk. Und Russland hat offenbar Geländegewinne erzielt, zuletzt bei Kurachowe, bei Toretsk und Pokrovsk, alles im Osten der Ukraine gelegen, haben wir schon oft drüber berichtet. Und wie von unseren Experten in eigentlich allen letzten Sendungen geschildert, das bedeutet alles nicht, dass Russland gewonnen hat, dass jetzt alles zusammenbricht. Aber Verhandlungen dürfte es eher unwahrscheinlicher machen, wozu auch die Tatsache gehört, dass Moskau nur noch einmal betont hat, die Ukraine müsse auf alle vier von Putin genannten und noch nicht einmal komplett eroberten Regionen verzichten, also eher kein Abrücken von Kriegszielen zu verzeichnen.
Es gibt dann auch noch Neuigkeiten, Kai, über die nordkoreanischen Soldaten?
Ja, es gibt erstmalig übereinstimmende Berichte über Tote und Verletzte auf Seiten der Nordkoreaner in Kursk. Von mindestens 30 spricht der ukrainische Militärgeheimdienst. Auch das US-Verteidigungsministerium erklärt, es gebe Todesopfer, ohne diese Zahl konkret zu bestätigen. Und die Amerikaner weisen auch darauf hin, dass sich die Rolle der nordkoreanischen Soldaten gewandelt habe. Nachdem sie sich zunächst hinter den Linien hielten, würden sie nun seit rund einer Woche, heißt es, als Infanteristen in den Kampf geschickt. Wir alle kennen die Berichte, dass mangelnde Sprachkenntnisse und mangelnde Abstimmung die Dinge nicht vereinfachen. Jedenfalls thematisiert die Ukraine die nordkoreanischen Opfer ausgiebig. Der ukrainische Präsident Zelensky hat zum Beispiel auf der Plattform X ein Video geteilt, das zeigen soll, wie die Leichen nordkoreanischer Soldaten verbrannt werden, um sie unkenntlich zu machen, um deren Identität zu verschleiern. Auch interessant, weil es zu diesem Thema passt. Erstmalig seit seinem Wahlsieg hat der künftige US-Präsident Donald Trump eine Pressekonferenz gegeben. Völlig klar, dass jeder Satz, jedes Wort von Trump nicht nur von uns, auch von den Ukrainern auf Hinweise durchleuchtet wird, was das Land jetzt eigentlich zu erwarten hat von ihm. Und Trump hat insbesondere die Biden-Entscheidung kritisiert, ATACMS-Raketen für den Einsatz auf russischem Territorium freizugeben.
I don't think they should have allowed missiles to be shot.
Dass Raketen 200 Meilen weit nach Russland hineingeschossen werden, hätten sie nicht zulassen dürfen. Das war schlecht. Und das hat die Koreaner hineingebracht. Nordkorea, noch ein Mann, mit dem ich mich gut verstehe. Ich bin der Einzige. Das hätte nicht erlaubt werden dürfen. Und ganz sicher nicht, bevor ich übernehme. Warum haben sie das getan, ohne mich zu fragen, was ich denke?
Von mir nur kurz der Hinweis, dass die Kausalkette ja eigentlich andersherum verlief. Also erst kamen die nordkoreanischen Soldaten nach Russland im Oktober. Dann gab es als Reaktion darauf die Freigabe Mitte November. Aber dass Trump diese Freigabe nun droht zurückzunehmen und die beiden Regierungen scharf kritisiert für ihren Ukraine-Kurs, ist natürlich trotzdem bedeutsam, ohne dass wir damit genau wüssten, was Trump eigentlich im neuen Jahr vorhat.
Bleiben wir noch mal kurz beim auslaufenden Jahr. So eine Art Fazit, wo wir uns eben dem Ende von 2024 nähern. Ja, da bleiben noch mehr Fragezeichen, ne?
Ja, wir haben eine sehr unübersichtliche Lage, noch jedenfalls in Syrien. Wir haben ab 20. Januar wieder US-Präsident Trump, bei dem die Unberechenbarkeit ja eine Konstante seiner ersten Amtszeit war. Wir haben hierzulande bei uns eine absichtlich verlorene Vertrauensfrage des Bundeskanzlers, einen Wahlkampf, in dem natürlich auch die Ukraine eine Rolle spielt. Wir haben auch am Tag nach der Neuwahl am 23. Februar in Deutschland natürlich noch keinen Koalitionsvertrag oder eine neue Bundesregierung. Also viele, viele Unwägbarkeiten. Und dann will ich zum Schluss noch auf eine ganz andere Unwägbarkeit eingehen, weil ich weiß, dass es viele in und außerhalb der Bundeswehr umtreibt. Mit Anbruch des neuen Jahres tritt nämlich das neue Soldatenentschädigungsgesetz in Kraft. Und das ist für alle Kameradinnen und Kameraden sehr bedeutsam, die im Dienst, also zum Beispiel auch im Auslandseinsatz, eine Verletzung oder auch ein Trauma davongetragen haben, eine posttraumatische Belastungsstörung zum Beispiel. Und das sind, wie wir heute wissen, gar nicht so wenige.
Deutlich verbesserte Leistungen, Transparenz und eine an den Versorgungsberechtigten orientierte Betreuung im Verfahren.
Das alles verspricht die Bundeswehr, wie sie in diesem eigens angefertigten Erklärvideo erläutert, mit der Neufassung des Gesetzes. Die Höhe der Entschädigungen steige, die Bearbeitung der Fälle soll dank Digitalisierung zügiger und durchschaubarer werden. Aber ganz so simpel ist die Sache nicht, denn sonst hätte es vermutlich nicht vor wenigen Tagen im Deutschen Bundestag eine Veranstaltung dazu gegeben. Zum Beispiel ist es so, dass wegen der Erhöhung der Leistungen auf der anderen Seite wieder einige Sonderzulagen wegfallen. Jetzt ist das Problem, bis Anfang dieser Woche warteten die Betroffenen vergeblich auf Post. Die zuständige Behörde der Bundeswehr hatte nämlich zugesagt, jedem Einzelnen einen Infobrief zukommen zu lassen, was sich nun am 1. Januar eigentlich ändert. Auch der mit einer posttraumatischen Belastungsstörung aus Afghanistan heimgekehrte Robert Müller sollte eigentlich so einen Brief bekommen und weiß bis heute nicht, ob er am Ende wirklich besser oder schlechter dasteht.
Da ist noch ganz, ganz viel Aufregung, glaube ich. Es ist dann so Leben in der Lage, wie man bei der Bundeswehr sagt. Wenn uns versprochen wird, weniger Bürokratie und Vereinfachung, ob es dann am Ende so kommt, werden wir mal gucken. Bis jetzt, ich glaube da noch nicht so an die Vereinfachung, aber ich lasse mich gerne positiv überraschen.
Mein Kollege Christoph Heinzle und ich werden das jedenfalls weiter sehr genau beobachten. weil wir zum Veteranentag im Juni dem Thema seelische und körperliche Verwundung und dem Umgang der Bundeswehr damit eine ganz neue Podcast-Staffel widmen wollen. Der Umgang der Truppe mit ihren Erkrankten ist natürlich deswegen ein ganz wichtiges Thema, weil sie ja gleichzeitig händeringend Personal sucht.
Vielen Dank, Kai, für diesen Überblick und damit zum Schwerpunkt in diesem Podcast. Es geht eben um Syrien nach dem Sturz des Assad-Regimes. Erfüllen sich die Träume vieler Syrerinnen und Syrer, die ja hoffen, jetzt ein neues, ein inklusives und für alle Menschen im Land lebenswertes Syrien neu aufbauen zu können? Oder folgt einem autoritären System einfach nur das nächste? Wird aus Syrien ein islamistischer Staat? Ich habe darüber mit Christine Hellberg gesprochen, eine der herausragenden Kennerinnen dieses Landes und der gesamten Region. Und ich habe sie zunächst mal gefragt, wie es eigentlich sein konnte, dass der Sturz der Assad-Diktatur, also das Ende der jahrzehntelangen Terrorherrschaft, dann doch nicht nur so schnell, sondern auch mit so wenig Gewalt passiert ist.
Die Idee der Offensive von HTS, also von Hayat Tahrir al-Sham, das sind ja diese militanten Islamisten aus Idlib, die eine Offensive gestartet hatten. Und die Idee dieser Offensive war eigentlich nur, die Bombardierungen durch Russland und durch das Assad-Regime auf Idlib zu stoppen. Denn die hatten in den letzten Monaten, eigentlich seit letzten Oktober, sehr zugenommen. Und dann hieß es also, tut doch mal was im westlichen Umland von Aleppo. Also da ist die Konfliktlinie gewesen zwischen Regime und HTS. Also da ist man losmarschiert und hat gesagt, hört mal auf, uns zu bombardieren. Und dann gab es so wenig Gegenwehr seitens des Regimes, dass man nach Aleppo gekommen ist, dass man Aleppo eingenommen hat in 24 Stunden, weil die Armee davongelaufen ist. Syrische Soldaten, Assad-Soldaten haben ihre Uniformen ausgezogen, man hat die Parteizentralen geräumt und diese Stadt ist sehr schnell in die Hände von HTS gefallen und es ist dort sehr zivilisiert zugegangen, also keine Plünderungen, keine Massaker an Zivilisten und diese Form des Auftretens und der Übernahme hat sich ja sofort rumgesprochen, auch im ganzen Land. HTS ist dann ermutigt durch diese Entwicklung in Aleppo Richtung Süden weitermarschiert. Durch die Städte Hama und Homs in Richtung Damaskus. Und das hat eigentlich eine große Dynamik ausgelöst im ganzen Land. Denn dann haben wir gesehen, dass andere Rebellengruppen, die im Süden des Landes noch waren, in der Provinz Dara zum Beispiel oder auch in Sweida, lokale drusische Milizen, das Gleiche gemacht haben, also das Regime gestürzt haben, wieder ohne Gegenwehr und dann ihrerseits auf Damaskus marschiert sind. Also im Grunde hat nach den ersten paar Tagen auch niemand mehr groß gekämpft, weil dieses Regime so in sich zerfallen ist. Das hat damit zu tun, dass es keine Legitimität hatte. Das hat damit zu tun, dass die syrisch-arabische Armee, also Assads Armee, eine unfähige Truppe war, demoralisiert. Diese Soldaten haben ganz wenig Sold nur gehabt. Sie mussten im Grunde das Benzin aus den Panzern verkaufen, um überhaupt zu überleben. Also es war niemand mehr motiviert, für das Assad-Regime zu kämpfen. Und das erklärt, warum es eben so unblutig und sehr diszipliniert auch geschehen ist.
Was wir jetzt haben, denke ich mal, ist aber trotzdem, auch wenn es oberflächlich eine Übergangsregierung gibt, ja doch ein riesiges Machtvakuum. Und es gibt ja nicht nur HTS, es gibt ja auch andere Kräfte. Kannst du mal ganz kurz umreißen, wer ist da eigentlich Player gerade in Syrien? Wer hat wo das Sagen? Wo laufen möglicherweise auch Konfliktlinien mit dem Potenzial, dass aus dieser friedlichen, sage ich mal, Revolution vielleicht doch noch was Schlimmeres werden könnte?
Das ist wichtig zu fragen, weil es gibt ja auch noch Kämpfe. Es ist ja nicht so, als wäre überall in Syrien gerade Ruhe. Vor allem im Norden gibt es Auseinandersetzungen zwischen der syrischen nationalen Armee. Das sind Söldnertruppen der Türkei. Also Präsident Erdogan hat ja in Syrien im Norden Gebiete besetzt mit drei Interventionen 2016, 2018, 2019, also Grenzgebiete besetzt. Und in diesen türkisch besetzten Gebieten hat er verschiedene islamistische Söldnertruppen bezahlt und aufgebaut. Das ist diese SNA, Syrische Nationale Armee. Und deren wichtigster Job ist gerade vor allem, Kurden zu vertreiben und die kurdischen Kräfte, und das ist die zweite große Militärmacht in Syrien gerade, das sind die syrischen demokratischen Kräfte im Nordosten des Landes. Und die werden eben gerade angegriffen und vertrieben von diesen Söldnertruppen der Türkei. Wir haben also auf ganz Syrien geschaut, zwei große militärische Kräfte, das ist HTS, haben wir drüber gesprochen, die militanten Islamisten aus Idlib und die syrischen demokratischen Kräfte, die kurdisch geführten Truppen im Nordosten des Landes, ein Drittel des Landes unter kurdischer Autonomieregierung, wenn man so möchte. Und diese SDF, diese syrischen demokratischen Kräfte, das sind die Verbündeten des Westens, der USA insbesondere, im Kampf gegen die Terrororganisation IS, also der sogenannte Islamische Staat, der da ja mal ein Kalifat hatte im Irak und in Syrien, der im Osten des Landes nicht verschwunden ist, sondern eigentlich wieder erstarkt. Also diese beiden großen Verbände, kurdische Kämpfer und HTS, die sind im Gespräch, die sind bereit zur Zusammenarbeit. Das ist ein gutes Zeichen. Wer aber gerade nicht kooperiert und wer gerade sehr problematisch agiert, ist diese syrische nationale Armee von Präsident Erdogan, weil die Türkei offensichtlich nach wie vor versucht, ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Und das trifft in dem Fall vor allem die Kurden, die zu Zehntausenden vertrieben sind. Da findet gerade eine Offensive statt auf die Stadt Kobane. Und das ist also ganz und gar nicht friedlich und ist keine konstruktive Rolle in Syrien, wo es gerade eigentlich darum gehen müsste, alle Assad-Gegner ja zu einen.
Hat denn Ahmed al-Sharaa, der neue, ja, mächtige Mann, trotz alledem, so verstehe ich es richtig, hat er das Zeug, das so in den Griff zu bekommen, dass es für Syrien eher Richtung Einigkeit geht?
Das ist die große Frage. Also ich finde ihn sehr erstaunlich für einen militanten Islamisten. Er stammt ja aus dem Umfeld von Al-Qaida. Er hat Al-Qaida in Syrien aufgebaut als Nusra-Front. Er hat sich aber 2016 dann losgesagt, hat gebrochen mit Al-Qaida und hat eben in dieser nordwestlichen Provinz Idlib eine eigene Regierung aufgebaut, die Heilsregierung, Salvation Government, und hat seitdem vor allem eines sehr effektiv gemacht. Er hat nämlich diese ganzen verschiedenen Islamistenverbände, die es in Syrien gab, die von verschiedenen Ländern der Region aufgebaut und finanziert wurden, die hat er geeint. Und zwar mit so einer Mischung aus Vereinnahmung und Zwang und auch Druck. Er hat zum Beispiel radikale Extremisten auch verhaften lassen. Er hat ausländische Kämpfer nach Hause geschickt, weil er gesagt hat, wir brauchen hier keine internationalen Dschihadisten. Wir wollen dieses Regime stürzen. Wir haben eine islamistische Agenda, aber keine internationale. Insofern hat er ziemlich aufgeräumt in Idlib innerhalb dieser Brigaden, sodass man eben jetzt das Ergebnis gesehen hat, tatsächlich sehr disziplinierte Truppen, die auch auf sein Kommando gehört haben. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Inwieweit er umsetzt, was er sagt, also tatsächlich eine inklusive Regierung schafft. Zum jetzigen Zeitpunkt hat er ja nur seine Minister aus Idlib nach Damaskus gebracht. Das ist ja noch keine inklusive Regierung. Die ist aber nur bis März im Amt. Im März soll es dann eigentlich Wahlen geben. Also er muss erst noch beweisen, dass er tatsächlich alle Bevölkerungsteile Syriens repräsentieren möchte, mit einbinden möchte, also eben auch die Minderheiten, die Christen, die Alawiten, die Drusen, die Kurden. Es gibt positive Signale, dass er dazu bereit ist, aber wir müssen ihn am Ende an seinen Taten messen.
Nun steht HTS ja auf der Terrorliste der Vereinten Nationen. Inwieweit spielt das eine Rolle, wenn es um den Versuch des Auslandes, ich sage jetzt auch mal des Westens zum Beispiel, geht, die Europäische Union, da Einfluss zu nehmen? Man darf mit denen doch eigentlich überhaupt nicht reden.
Das ist natürlich ein großes Dilemma. Was macht man jetzt mit so einer designierten Terrorgruppe? Die Bundesregierung hat es ein bisschen angedeutet, weil sie neulich ja schon gesagt hat, naja, diese Salvation Government, also die Heilsregierung in Idlib, ist ja nicht sanktioniert, steht auf keiner Terrorliste, weswegen man ja eigentlich mit den Ministern oder wem auch immer, der da gerade diese Übergangsregierung anführt, in Damaskus, könnte man ja Gespräche führen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Versuch, das indirekt hinzubekommen. Die Frage ist ohnehin, will man HTS von der Terrorliste jetzt vielleicht mal runternehmen? Es wäre wahrscheinlich sinnvoll, wenn man zumindest Ahmed Sharaa persönlich, also alias Abu Mohammed el-Jolani, diesen Anführer von HTS, wenn man das Kopfgeld, was ja die USA auf ihn ausgesetzt haben, nämlich 10 Millionen Dollar, wenn man das vielleicht erstmal wieder zurücknimmt, das wäre, glaube ich, gerade schon keine schlechte Idee, um da flexibler sich verhalten zu können. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es auch schon in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, Bestrebungen gab oder auch Analysen zum Beispiel von der International Crisis Group, die ja im Bereich Konfliktforschung arbeitet, die immer gesagt haben, wir brauchen einen pragmatischeren Umgang mit HTS, denn was sie vor Ort machen, eine effektive Verwaltung, eine Kontrolle dieser Gebiete in Idlib, also für Recht und Ordnung zu sorgen, das haben sie eben schon hinbekommen, auch wenn es autoritär war, auch wenn Leute verhaftet wurden und verfolgt wurden, aber es war im Vergleich zum Rest Syriens recht stabil und da haben eben Internationale Experten, jetzt der Crisis Group, die ja in dem Bereich auch führend sind, die haben durchaus schon geraten, auch in der Vergangenheit zu einem pragmatischeren Umgang mit HTS. Jetzt wäre also der Moment, sowas mal auszuprobieren. Und was die konkrete Hilfe angeht, humanitäre Hilfe, womöglich auch Wiederaufbau, kann man ja auch alles erstmal über die Vereinten Nationen abwickeln, nämlich die UN, die mit all ihren Unterorganisationen ohnehin in Damaskus sitzen seit Jahren und mit dem Regime arbeiten musste. Denn die Vereinten Nationen müssen ja immer mit der offiziellen Regierung arbeiten. Insofern, die müssten also ganz klar jetzt mit dieser Übergangsregierung sich zusammensetzen und schauen, wem wird wo geholfen und wie kann man das effektiver gestalten. Und da habe ich die große Hoffnung, dass es jetzt auch wirklich die Bedürftigen erreicht, diese humanitäre Hilfe, weil das Assad-Regime sich ja über viele Jahre daran bereichert hat.
Du hast angesprochen, die Vereinten Nationen und wer sonst darf oder durfte nur mit dem offiziellen Regime reden. Das Problem hatten ja auch andere Staaten, es hatte auch Deutschland im Übrigen. Nun hast du, ich habe das mit Spannung gesehen, im Presseclub am Sonntag in der ARD ja darauf hingewiesen, dass Berlin durchaus nicht untätig war, auch nicht während dieser schwierigen Jahre. Kannst du mal ganz kurz noch erzählen, was hat Berlin da eigentlich gemacht und was könnte man darauf vielleicht jetzt auch aufbauen?
Ja, dieser Syrien-Konflikt hat ja die Diplomaten dieser Welt total frustriert über viele Jahre, weil man wirklich nicht wusste, wie will man innerhalb Syriens irgendwie konstruktiv einwirken auf diese Situation. Es gab ja Verhandlungen in Genf, das war eigentlich eine Farce. Also man hat immer von einem politischen Übergang gesprochen und dann Resolution 2254 aus dem Jahr 2015, die auch jetzt wieder zitiert wird. Aber das war im Grunde die Vortäuschung eines politischen Prozesses. Deswegen hat die Bundesregierung auch angesichts von fast 1 Million syrischer Geflüchteter in Deutschland gesagt, wir arbeiten mit der Diaspora. Wir sehen die Syrerinnen und Syrer in Deutschland als eine Grundlage, als ein Potenzial für ein zukünftiges Syrien und bauen diese Diaspora irgendwie auf. Was hat man also getan? Es haben sich sehr viele Vereine gegründet in Deutschland. Es haben sich Organisationen gegründet. Es gab den Verband Deutsch-Syrischer Hilfsorganisationen zum Beispiel. Die haben Gelder bekommen vom Bundesinnenministerium, vom BAMF, von anderen Ministerien, wo es darum ging, wir befähigen diese Leute, wir stärken ihre organisatorischen Fähigkeiten. Das sind zum Beispiel Organisationen von Ärzten, aber auch von Aktivisten, von Frauenorganisationen, wirklich ein ganz breites Spektrum, die in Syrien aktiv waren, humanitär zum Beispiel oder was weiß ich, Traumabearbeitung, Psychologen, alles Mögliche. Also deswegen würde ich ja argumentieren, alle Themen, die man in Syrien gerade bearbeiten muss, dafür wurde die Expertise schon gelegt im Ausland, eben unter anderem in Deutschland. Und ganz besonders wichtig sind die Anwältinnen und Anwälte und dieses juristische Thema der Aufarbeitung von Verbrechen. Denn da ist Deutschland tatsächlich führend international durch das Weltrechtsprinzip, was wir kennen in Deutschland. Also nach dem Weltrechtsprinzip kann man eben diese Völkerrechtsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Ähnliches, die kann man vor deutschen Gerichten verhandeln. Und das hat Deutschland gemacht. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat seit 13 Jahren recherchiert, wie Staatsfolter in Syrien funktioniert und hat dann 2 ehemalige Geheimdienstoffiziere des Assad-Regimes in Koblenz vor Gericht gestellt, der eine zu lebenslanger Haft verurteilt. Und im Laufe dieses Prozesses sind sämtliche Beweise und Zeugen und alles, was bekannt ist zu diesem System, gehört worden. Deutsche Forensiker haben das untersucht. Die Fotos des Militärfotografen Cäsar wurden zum Beispiel gerichtsfest gemacht. Also im Grunde sind in Deutschland sehr viele syrische und deutsche Anwälte schon damit beschäftigt gewesen, das Staatsfoltersystem Assads zu durchleuchten, zu verstehen. Und das sind jetzt die Leute, die das eigentlich auch in Damaskus anführen müssten.
Meinst du, die werden HTS dort willkommen oder der Übergangsregierung?
Das ist genau die Frage gerade. Ich bin in Kontakt mit mehreren dieser Anwältinnen und Anwälte, die jetzt zurückgehen wollen. Die sagen, wir wollen wieder ein Büro in Damaskus eröffnen. Wir wollen uns an HTS, also an diese neue Regierung wenden. Ich glaube, genau dieses Thema, also Aufarbeitung von Verbrechen und zur Rechenschaft ziehen dieser ganzen Assad-Verantwortlichen, dieses Regimes, das ist, glaube ich, eine gute Einstiegstür, um Kontakt aufzunehmen mit dieser Regierung, denn HTS weiß und Ahmed Shahdar weiß, wie wichtig es ist, gerade die obersten Verantwortlichen dieses Regimes irgendwie zur Verantwortung zu ziehen. Denn was wir auch sehen in Syrien ist, dass einzelne von denen gerade verhaftet werden und dann natürlich beschimpft werden, geschlagen werden von Gruppen von Menschen, die dann sich rächen wollen. Also es wird, wenn keine offizielle Aufarbeitung stattfindet, dann wird eine Form von Selbstjustiz einsetzen. Denn wir reden von 54 Jahren Diktatur unter den Assads. Wir sprechen von Verbrechen, die wirklich ein unerhörliches Ausmaß haben. Wir sehen es ja gerade, was da aus den Gefängnissen, was uns für Nachrichten erreichen. Deswegen gibt es natürlich wahnsinnig viele Menschen, die einen Wunsch nach Vergeltung haben, nach Gerechtigkeit, der umschlagen könnte in einen Wunsch nach Rache. Und wenn ich das Gefühl habe, hier kümmert sich keiner darum und diese Regimeschergen verschwinden alle und setzen sich ins Ausland ab, dann könnte es tatsächlich auch nochmal gewaltvoller werden. Und wir sehen erste Anzeichen dafür, das ist noch einigermaßen im Griff. Aber deswegen hat HTS und auch Ahmed Shadr hat verstanden, wie wichtig das ist. Deswegen könnte er in genau diesem Bereich durchaus Hilfe aus Deutschland annehmen, nämlich dieser syrischen Anwälte und womöglich auch eine deutsche Expertise in dem Gebiet.
Reden wir nochmal, wir sind ja bei Streitkräfte und Strategien auch immer, wie du gesagt hast, mit der Ukraine-Brille unterwegs. Reden wir kurz nochmal über Russlands Rolle. Russland gilt als einer der Verlierer des Sturzes des Assad-Regimes. Assad ist nach Moskau geflohen, hat dort Asyl bekommen. Ja, wie geschwächt siehst du Russland jetzt? Ist Russland jetzt wirklich raus?
Im ersten Moment ist natürlich Russland auch einer der großen Verlierer. Sie packen wohl auch gerade Teil ihres militärischen Gerätes zusammen auf diesen beiden Militärbasen, die Russland hat in Syrien. Es gibt eine Marinebasis im Hafen von Tartus, die aus den Zeiten des Kalten Krieges stammt. Russland und Syrien waren ja schon lange Verbündete, auch während Sowjetzeiten, weil man Bruderland war, sozialistisches Bruderland sozusagen der Sowjetunion. Also eine ganz historisch gewachsene Verbindung, auch militärisch betrachtet, gab es schon immer enge Kooperationen. Diese Marinebasis in Tartus ist eigentlich Russland gesichert worden über Verträge, die immer 49 Jahre dauern und dann sich automatisch verlängern, es sei denn, eine syrische Regierung kündigt sie mal auf. Also da hatte eigentlich Russland schon versucht, das über das Assad-Regime hinaus irgendwie zu sichern. Ist gerade unklar, wie das weitergeht. Und die zweite große Basis ist die in Hamamein, heißt die. Die ist in der Nähe von Latakia, ein großer Luftwaffenstützpunkt, der in den letzten Jahren massiv ausgebaut wurde, mit Landebahnen, mit allen möglichen verschiedenen Kampfjets, die dort landen können, inzwischen. Und auch da sehen wir, dass wohl Gerät jetzt eingepackt wird, erstmal außer Landes gebracht wird, aber sehr geordnet, also nicht fluchtartig, was darauf hindeutet, dass man eben in Kontakt ist mit HTS, in Kontakt ist mit dieser neuen Regierung und darüber verhandelt. Also ich denke, Russland wird in Zukunft eine Rolle spielen können. Denn es gibt diese historischen Verbindungen. Die Russen sind auch in Syrien bei den Menschen nicht so verhasst wie zum Beispiel die Iraner mit diesen islamischen Revolutionsgarden, die auch in sich in Syrien ausgebreitet haben. Russland könnte also eine Rolle spielen. Syrien ist extrem wichtig als Standort, weil es Zugang zum Mittelmeer bedeutet, die Südflanke der NATO von dort aus natürlich auch konfrontiert werden kann, als Umschlagplatz für Waffen und Kämpfer Richtung Afrika. All das ist in Gefahr. Ich denke aber, dass Putin sich schon ausrechnet, dass er womöglich in Zukunft auch eine gewisse Rolle spielen kann. Und das passt auch zur Region insgesamt, denn Russland ist ja keineswegs isoliert im Nahen Osten, sondern ist einer von mehreren Playern, also Staaten wie Saudi-Arabien oder andere Golfländer machen ganz selbstverständlich ihre Geschäfte und ihre Kontakte mit Russland. Das ist also unsere sehr einseitige Ukraine-Brille, mit der wir immer denken, dass Putin und Russland weltweit irgendwie isoliert wären. Das stimmt nicht, sondern gerade die Golfstaaten machen eine sehr selbstbewusste Außenpolitik, wo sie sich in dieser multilateralen Weltordnung die Partner suchen, die sie gerade brauchen. China für wirtschaftliche Kontakte, Russland für Waffen, die USA für bestimmte Dinge. Also die sind nicht mehr so abhängig vom Westen, dass wir die irgendwie steuern könnten, sondern ganz im Gegenteil, die sind eigentlich inzwischen sehr viel wichtiger für uns, sodass sich die Abhängigkeitsverhältnisse da sehr geändert haben.
Das ist natürlich alles pragmatische Machtpolitik. Um beim Thema zu bleiben, Christine, kommen wir mal auf Israel. Israel greift im Syrien an, in Syrien, angeblich, um zu verhindern, dass Waffen des Assad-Regimes, zum Beispiel chemische Waffen, in die Hände von Islamisten, Extremisten kommen. Aber es baut ja wohl auch seine Präsenz in den Golanhöhen massiv aus. Versucht Tel Aviv, versucht die Regierung Netanyahu auch gerade den größtmöglichen Nutzen aus dem Regimesturz Assad zu ziehen?
Es sieht ein bisschen danach aus. Es ist ja einerseits verständlich aus israelischer Sicht, dass man einen Nachbarn präventiv entwaffnen möchte, wenn man noch nicht weiß, was für eine zukünftige Regierung dort herrschen wird. Das ist natürlich völkerrechtswidrig, weil kein Land darf einfach hergehen und den Nachbarn entwaffnen, nur obwohl der noch gar nichts gemacht hat. Es gibt ja überhaupt keine Anzeichen dafür, dass HTS oder Ahmed Shara da in irgendeiner Weise Israel angreifen wollte. Ganz im Gegenteil, auch das finde ich sehr erstaunlich. Das, was diese neue Regierung, also was vor allem Shara gesagt hat, ist das Maximum an Zurückhaltung und Versöhnung in Richtung Israel, was man sich vorstellen kann. Er hat gesagt, man wolle nicht sich hineinziehen lassen in diesen Konflikt, in diesen Nahostkonflikt. Man wolle keine Auseinandersetzung mit Israel. Und man hat palästinensischen Gruppen ganz klar gesagt, dass sie keine Trainingslager mehr und keine eigenen Waffen mehr in Syrien tragen sollten. Also eine ganz klare Ansage, dass man sich in diesem Nahostkonflikt eigentlich neutral verhalten möchte. Was wirklich erstaunlich ist für militante Islamisten im Nahen Osten. Das nochmal dazu gesagt. Also man hat eigentlich versucht, Israel zu beruhigen. Aber Israel ist zu Recht misstrauisch, versteht man auch. Was hat also Israel getan? Man hat jetzt mehr als 470, glaube ich, Angriffe in Syrien geflogen und hat das gesamte, die militärische Infrastruktur eigentlich zerstört, inklusive der Marine, also Kriegsschiffe, einfach mal zerstört. Wir haben riesige Waffenlager, die in die Luft gehen gerade, in der Nähe von Tartus. Wir haben in Homs, im ganzen Land werden militärische Stellungen angegriffen und zerstört. Und parallel dazu haben wir auf dem Golan eine Verschiebung von einer Waffenstillstandslinie. Seit 1974 gibt es dort eine Pufferzone. Beide Länder sind im Kriegszustand offiziell, haben also nie einen Friedensvertrag geschlossen. Israel besetzt den syrischen Golan, auch das völkerrechtlich eindeutig. Und jetzt ist Israel vorgedrungen auf die syrische Seite auf dem Golan, hat eine weitere Pufferzone eingerichtet mit Wachtürmen, also mit befestigten Strukturen. Und hat vor allem sich auf diesem Mount Hermon festgesetzt. Das ist dieser Hermon-Berg, die höchste Erhebung dort in der Region. Und von diesem Berg aus blickt man eben nach Jerusalem, bis nach Damaskus, auch in den Libanon hinein. Das ist also ein militärstrategisch sehr wichtiger Punkt, den Israel, so meine Prophezeiung, nicht wieder hergeben wird. Die Frage ist, will man jetzt wirklich weiter nach Syrien reinmarschieren? Will man da weitere Territorien sich sichern? Wir hören von den radikalen Siedlern in dem Kabinett von Premierminister Netanyahu genau solche Töne. Und gerade jetzt hat die Regierung in Israel eben auch beschlossen, dass man die Bevölkerung auf den Golanhöhen verdoppeln möchte, dass man sehr viel Geld investieren möchte, um diese Siedlungen auszubauen auf dem Golan. Und das ist natürlich aus syrischer Sicht eine Provokation. Und zwar übrigens für alle Syrer, also für ganz normale syrische Bürger, die gerade ihr Regime gestürzt haben, für die neuen Machthaber genauso. Und deswegen ist das natürlich nicht konstruktiv zum jetzigen Zeitpunkt, die neue Nachbarschaft mit einem neuen Syrien so zu beginnen.
Aber es ist natürlich aus israelischer Sicht ein Schritt in Richtung einer neuen Ordnung im Nahen Osten. Netanyahu hat das ja gesagt, dass das sein Ziel ist. Dazu gehört ja auch, den Iran weitestmöglich zu schwächen. Wenn ich dich jetzt so anhöre, die letzten Minuten, es bleibt eigentlich nur ein ganz großer Verlierer, und das ist der Iran.
Die Islamische Republik Iran ist der große Verlierer, weil der Einfluss, den der Iran in den letzten Jahren aufgebaut hat, in der Levante, also im Nahen Osten, mit dieser sogenannten Achse des Widerstands, also eben bis zur Hisbollah im Libanon und dann eben Syrien als entscheidendes Puzzlestück mittendrin, wo der ganze Nachschub durchgelaufen ist, also vom Iran über den Irak, dann Syrien bis zum Libanon, dieser ganze Einfluss beruhte auf dem engen Verhältnis zwischen Teheran und der Familie Assad. Also es ist Assad persönlich, der den iranischen Einfluss in Syrien gesichert hat. Warum? Weil es in Syrien fast keine Schiiten gibt. Der Iran hat ja seine islamische Revolution versucht zu exportieren seit 1979 in Länder mit großer schiitischen Bevölkerung. Also im Libanon gibt es ein Drittel Schiiten, im Irak gibt es ein Drittel Schiiten, in Bahrain gibt es sehr viele Schiiten. Also überall dort, wo es viele Schiiten gibt, im Jemen, gibt es diese bewaffneten Stellvertreter in Form von Hisbollah oder im Irak die Hashd-e-Sha'abi heißen die Volksverteidigungseinheiten, im Jemen die Houthis. Und in Syrien gibt es weniger als 2% Schiiten. Deswegen brauchte man in Syrien Assad, die traditionell, also schon seit Beginn dieser islamischen Revolution, ein enges Verhältnis nach Teheran hatten. Das bedeutet aus Sicht dieses Regimes in Teheran jetzt, egal wer in Damaskus regiert, ja, das können jetzt Islamisten sein oder das können Liberale sein oder Säkulare, ist völlig egal. Keine neue Regierung hat irgendein Interesse an einem so engen strategischen Bündnis mit Teheran wie bisher. Deswegen ist es so ein großer Verlust, weil anders als Russland wahrscheinlich dieses Regime kaum eine Rolle mehr spielen wird in Syrien. Die Iraner sind auch sehr verhasst und das haben wir daran gesehen, dass die einzige Botschaft, die geplündert wurde, die iranische Botschaft war, im Stadtteil Mezze in Damaskus. Also das sind alles Hinweise darauf, dass der größte Verlierer tatsächlich das Regime in Teheran ist.
Es verschiebt sich eine ganze Menge. Das bleibt bei mir jetzt erstmal hängen. Es verschiebt sich aber auch intern eine ganze Menge. Du hast im Presseclub erzählt, dass, was waren es, 7 Millionen Binnenflüchtlinge in Syrien, dass es die dort gibt. Das bringt mich zu der menschlichen Perspektive eigentlich auf das, was da passiert ist. Und zum einen die Flüchtlingsfrage natürlich. Hier in Deutschland geht die Diskussion los. Wir haben Wahlkampf. Das wird vermutlich auch so bleiben, dass darüber diskutiert wird. Wie denkst du auch mit deiner persönlichen Bekanntschaft mit vielen Syrern? Wie findest du diese Diskussion, dass sie geführt wird? War ja zu erwarten, aber kommt das nicht doch deutlich zu früh und ist sie vielleicht nicht auch einfach zu pauschal?
Ja, mich ärgert vor allem, wie sie geführt wird, also mit großer Unkenntnis und mit sehr viel Populismus. Und zum jetzigen Zeitpunkt die Syrer und Syrerinnen in Deutschland so zu verunsichern mit einer Debatte, die suggeriert, man wolle sie jetzt sofort zurückschicken, als wären sie einfach nur so Waren, die man jetzt einfach zurückschickt, weil man sie hier nicht mehr haben will. Das funktioniert ja nicht, weil diese Menschen leben ja in Deutschland zum Teil seit 7, 8, 9, 10 Jahren jetzt und haben sich hier was aufgebaut. Also in meinem Freundeskreis gibt es ja sehr viele mit Schulkindern, mit Kindern, die zum Teil hier geboren sind, die groß geworden sind. Alle Syrer unter 20 haben eigentlich gar keinen Bezug zu ihrer Heimat, weil sie die nur aus dem Kleinkind- oder Grundschulalter kennen. Das heißt, sie haben jetzt zu tun, zum Beispiel mit Syrern hier. Ich kenne einen syrischen Anwalt, der natürlich nie glücklich geworden ist hier, weil er war Anwalt in Aleppo und hier konnte er nicht als Anwalt arbeiten. Er hätte Jura studieren müssen, er musste erstmal Deutsch lernen. Das heißt, er hat hier alles Mögliche an Jobs gemacht, aber nicht als Anwalt gearbeitet. So jemand würde natürlich gerne zurückgehen, aber die Kinder sagen, Moment mal, also wir gehen hier zur Schule, hier ist unsere Zukunft, unsere ganzen Freunde. Das heißt, man kann nicht erwarten, dass so eine syrische Familie jetzt mal schnell von heute auf morgen die Koffer packt und nach Hause zurückkehrt. Gleichzeitig haben alle Syrer in Deutschland, das würde ich jetzt wirklich behaupten, denken natürlich sehr viel darüber nach, wie sie sich beteiligen können an dem Wiederaufbau ihres Landes, an einem neuen Syrien, für das sie sich verantwortlich fühlen, zu dem sie gerne beitragen möchten. Aber die allermeisten Syrer hier haben keine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Das heißt, wenn die Deutschland verlassen, dann gehen sie das Risiko ein, nicht wieder zurückkommen zu können. Und das angesichts der unsicheren Lage vor Ort und angesichts der Tatsache, dass wir auch noch nicht wissen, wie sich das entwickelt, ist natürlich problematisch. Und auch das lässt viele Syrer zögern. Also diejenigen, die eine deutsche Staatsangehörigkeit haben, die also schon raus sind aus unserer ganzen Statistik, die sind ja viel eher in der Lage zu sagen, oh, schnell, ich besuche mal meine Mutter, ich besuche meinen Bruder, die habe ich so lange nicht gesehen, ich gucke, was meine Wohnung macht. Die können da hinfahren und können einfach wieder zurückkommen. Aber diejenigen, für die der Aufenthalt hier nicht sicher ist, die werden sich das sehr gut überlegen. Und davon abgesehen ist ja die Hälfte der Menschen in Syrien, also die Hälfte der syrischen Bevölkerung lebt gar nicht mehr dort, wo sie mal vor 2011 gelebt hat. Und der allergrößte Teil ist in Syrien vertrieben. Auch das müssen wir uns klar machen. 7 Millionen Menschen in diesem Land sind Vertriebene. Ganz viele leben in Zelten entlang der Grenze zur Türkei. Die setzen sich jetzt natürlich als Erste in Bewegung und gehen nach Hause und wollen gucken, was davon noch übrig ist von ihren Wohnungen. Und wir haben die Menschen in den Nachbarländern, denen es ganz schlecht geht. Syrer im Libanon, in Jordanien, in der Türkei, die auch jetzt schon zurückkehren, weil es ihnen eigentlich egal ist, weil sie unter so furchtbaren Bedingungen in den Nachbarländern leben, dass sie jetzt einfach nur mal zurück wollen. Das sind also die ersten Syrerinnen und Syrer, die Geflüchteten, die zurückgehen. Und die aus Europa, die sollten wir ermutigen im Sinne von, wir helfen euch, Voraussetzungen zu schaffen in Syrien. Wir garantieren euch auch, dass ihr auch hier noch eine Zukunft habt, vor allem die gut Integrierten natürlich, die hier arbeiten. Aber diese Debatte im Sinne eines, die gehen jetzt schnell nach Hause und wir geben denen jeden paar tausend Euro, damit sie nach Hause gehen. Da sollte man dieses Geld wirklich lieber nachhaltig investieren in die Lage und in die Voraussetzungen in Syrien und nicht jedem einzelnen Syrer ein bisschen Geld geben.
Ich habe noch eine Ergänzungsfrage. Wir kriegen relativ viele Mails ja auch zu diesem Thema, unter anderem auch nach der Rolle und nach der Situation der Frauen. Wir haben da jetzt Islamisten an der Macht in Damaskus. Wie schwierig beurteilst du die Lage für Frauen, wenn die zurückgehen? Ist das Risiko da besonders groß, dass sie in eine Welt zurückkommen, die für sie extrem feindlich ist, wo sie geknechtet werden sozusagen?
Das ist einer der großen Knackpunkte jetzt mit dieser neuen Regierung. von HTS, das sind Islamisten, die haben schon ein islamistisches Weltbild, was sie irgendwie umsetzen wollen. Wir sehen zum jetzigen Zeitpunkt, dass sie sehr weise oder flexibel reagieren auf Unmut auch in der Bevölkerung. Denn die Syrer haben jetzt nicht 13 Jahre lang so gelitten und hunderttausende Menschen sind gestorben und verschwunden in den Kerkern des Regimes und haben einen so hohen Preis bezahlt für ihre Freiheit, als dass sie sich jetzt genau das wieder nehmen lassen würden von diesen Islamisten. Das ist so ein bisschen die Hoffnung natürlich bei vielen. Und wir haben gesehen, ein Beispiel bei dem ersten Auftritt dieses neuen Regierungschefs, der eben von HTS aus Idlib dort importiert wurde. Hinter ihm hingen zwei Flaggen, die Revolutionsfahne und die islamische Schahada, das ist das Glaubensbekenntnis, in weiß-schwarz, was als ein politisches Symbol gewertet werden kann, eben eines islamistischen Verständnisses. Also die Schahada an sich ist nicht problematisch, weil das ist das Glaubensbekenntnis von Milliarden Muslimen weltweit. Aber in diesem Zusammenhang wurde es eben kritisiert. Und beim nächsten Auftritt dieses Ministerpräsidenten war diese Flagge schon nicht mehr zu sehen. Wir haben auch erlebt, dass zum Beispiel im Staatsfernsehen oder im Radio liefen zu Beginn ganz viele so islamische Lieder, so Gesänge, so Kampfgesänge. Auch da haben sich die Syrer beschwert, haben gesagt, was ist das denn jetzt für ein Programm? Auch das haben sie geändert und wieder abgestellt. Also es gibt sozusagen tatsächlich Versuche von HTS, Dinge durchzusetzen und dann Reaktionen in der Bevölkerung, die sie dann sehr wohl zur Kenntnis nehmen. Also das ist die gute Nachricht. Es gibt aktuell zwei Entwicklungen, die mich etwas beunruhigen. Das eine ist diese Übergangsregierung, die nur aus Ministern dieser HTS-Regierung aus Idlib stammt. Also da sitzen keine Frauen, da sitzen auch keine Vertreter von Minderheiten. Das müsste sich natürlich ändern nach den Wahlen im März. Das ist das eine. Das könnte man auch damit erklären, dass El-Shaddai sich natürlich umgeben möchte mit Menschen, die er kennt, mit Anhängern, die genau das weiterführen, was er schon in Idlib gemacht hat. Und das zweite ist der Verfassungsprozess. Also es wurde die aktuelle syrische Verfassung außer Kraft gesetzt und soll jetzt neu überarbeitet werden, was an sich eine gute Idee ist. Gleichzeitig wissen wir überhaupt nicht, wer jetzt daran mitarbeiten darf und wer sich da einbringen darf. Und da wäre es besonders wichtig, diese verschiedenen Initiativen aus dem Ausland mit einzubeziehen. Es gab ja einen Verfassungsprozess in Genf seit Jahren von den UN vermittelt, wo also Zivilgesellschaft, Opposition und damals eben noch Regimevertreter zusammensaßen, über Monate immer wieder, um eine neue Verfassung zu erarbeiten. Also da gibt es sehr viel Vorarbeit. Und das wäre natürlich wichtig, dass genau diese Leute jetzt gehört werden in Damaskus, wenn es darum geht, die syrische Verfassung neu auszuarbeiten.
Wir sind, Christine, in einem sehr fließenden Prozess. Das wird nach dieser halben Stunde, das wird nach diesem Gespräch von uns beiden ja klar. Abschließende Frage, was ist so dein Gefühl? Es ist ja auch viel Gefühl dabei, was die unmittelbare und auch die mittelbare Zukunft dieses Landes angeht. Nach so langer Zeit einer brutalen Diktatur. Müssen wir uns auf einen längeren Prozess der Heilung einstellen und wird es überhaupt eine Heilung geben oder wie hoch ist das Risiko, dass das alles doch noch unschön, ungut in einem anderen Schrecken endet?
Ja, man neigt ja dazu, vor allem wenn man sich schon so lange mit einem Land beschäftigt, irgendwie auch euphorisch zu sein, weil man sich so gerne anstecken lassen möchte von der Begeisterung und der Freude der Syrerinnen und Syrer. Gleichzeitig bin ich aber schon auch sehr skeptisch, denn wir haben es ja mit 61 Jahren ein Parteienregime zu tun. Also die Baath-Partei hat dort seit 1963 regiert. 54 Jahre der Assad-Dynastie, dieser Tyrannei. Sowas dauert ja dann. Also da wird jetzt nicht übermorgen die liberale Demokratie ausbrechen, die sowieso nicht. Es wäre also schon sehr viel gewonnen, wenn es überhaupt erstmal ein Mindestlevel an Freiheit gäbe, dass die Menschen sich frei äußern können. Das genießen die Menschen in Syrien, glaube ich, gerade sehr. Und eben Sicherheit, also dass man keine Angst haben mehr muss vor Verhaftung, vor den Uniformierten im Land, die einen jederzeit verschleppen können. Also das wäre schon mal ein großer Gewinn, Stabilität. Ich glaube, die Region drumherum hat ein großes Interesse an einem stabilen Syrien. Keiner möchte dort ein Failed State, weder der Libanon noch die Türkei, noch der Irak, noch die Golfstaaten. Alle wünschen sich ein irgendwie stabiles Syrien. Nicht so ein ganz tolles demokratisches Beispiel, weil das wirft ja dann auch, würde vielleicht für den eigenen Machterhalt sich negativ auswirken, wenn jetzt Menschen in anderen Ländern der Region sehen würden, wie toll demokratisch Syrien wird. Aber dennoch wünschen sich, glaube ich, alle Stabilität. Die Türkei hat ein großes Interesse an einem südlichen Nachbarn, einem funktionierenden, einem wirtschaftlich florierenden Land auch, mit dem man Handel treiben könnte und da eine Freihandelszone machen könnte, wie sie das in der Vergangenheit schon mal ansatzweise getan haben. Der große Player, der sich wirklich anders verhalten müsste, wäre Präsident Erdogan in der Türkei, der zum jetzigen Zeitpunkt einfach diesen Kampf zwischen syrischen Kurden und syrischen arabischen Kräften so massiv vorantreibt, in dem Interesse, einfach diese kurdische Autonomie im Nordosten zu zerstören, die keine Gefahr ist für die Türkei, die er aber als eine solche begreift, wegen dieser Kämpfer dort, der YPG, ist eine Schwesterpartei der PKK, deswegen also diese ganze Voreingenommenheit und dieser Krieg der Türkei gegen diese Gebiete, das muss ganz dringend aufhören. Denn ich sehe, dass das tatsächlich die Leute auch sehr gegeneinander aufbringt, auch Syrer untereinander. Die einen finden das toll, was die Türkei macht, die anderen finden das furchtbar, was die Türkei macht. Das heißt, man müsste wirklich im Sinne einer Einheit aller im Land jetzt aufhören mit diesen Kämpfen im Norden, versuchen, alle zusammenzubringen. Und dann Schritt für Schritt erstmal die Voraussetzungen für demokratische Wahlen schaffen, ne? Also Pressefreiheit, Parteien gründen, das dauert alles. Aber die Syrer sind auf jeden Fall sehr, sehr motiviert und sehr engagiert. Die Frage ist eben, ob sie jetzt so zum Zuge kommen und ob das Ausland sich in dem Fall eben auch konstruktiver verhält als in der Vergangenheit, indem sie das begleiten, aber keine Dinge vorschreiben und sich nicht mehr einmischen im eigenen Interesse, sondern jetzt müssen wirklich mal die Interessen der Menschen in Syrien im Vordergrund stehen. Und das ist das, was ich dem Land am allermeisten wünsche.
Vielen Dank für das Gespräch, liebe Christine Hellberg. Vielen Dank für deine Gedanken.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt's wie gewohnt am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Carsten Schmiester und Kai Küstner. Und ganz am Ende gibt's von uns wieder einen Tipp für die ARD Audiothek im Weltspiegel-Podcast. Wir bleiben ein wenig beim Thema. Geht es um Putins Krieg und Kims Soldaten?
Hey, hier ist Philipp Abresch vom Weltspiegel-Podcast. Einmal die Woche sprechen wir über ein Auslandsthema, einmal die Woche aus verschiedenen Perspektiven, damit ihr der Welt ein Stück näher kommt. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, was Kim Jong-uns Soldaten eigentlich mit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine zu tun haben. Es scheint offensichtlich, welche Vorteile Putin davon hat, mehr einsatzbereite Bodentruppen auf seiner Seite zu haben. Doch was hat der nordkoreanische Machthaber davon? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Thorsten Ifland, unserem Ostasien-Korrespondenten, denn der hat gerade einen nordkoreanischen Überläufer getroffen. Und mit Wassili Golotz, ARD-Korrespondent im Studio Kiew, der uns davon berichtet, was an der Front passiert, seitdem die Nordkoreaner im Einsatz sind. Den Link zur Folge gibt es hier in den Shownotes.